Weltweit werden rund 365 Millionen Christinnen und Christen wegen ihrem Glauben verfolgt. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Infos auf verfolgung.ch.
Ich komme mehr und mehr wieder dorthin zurück, zu behaupten, dass es eigentlich unfassbar ist, dass wir unsere Träume nicht beachten. Dass es fast an Selbstschädigung grenzt, wenn wir das nicht tun.
Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Obwohl ich gar nicht so viel Ahnung hatte vom Träumen, hat mir der Satz von der Traumforscherin Brigitte Holzinger eingeleuchtet. Träumen hat mich schon immer fasziniert, aber ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Aber was ich kann sagen, ist, dass ich sehr gerne träume. Es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich wirklich früher schlafen wollte, weil ich mich so aufs Träumen gefreut habe. Besonders wenn ich etwas Schönes erlebt habe, den Tag durch, dann träume ich das amigs in der Nacht so wie noch weiter. Manchmal transformieren sich die Träume aber auch in ganz komische Richtungen und ich tauche in so eine surreale Welt ein. Und dann bin ich auch ein bisschen überfragt, ob der Traum jetzt einen Grund hat oder einfach zufällig auftaucht. Geht das nur mir so? Ich bin auf die Strasse gegangen, um herauszufinden, wie die Leute träumen und wo sie ihre Fragen haben zum Thema Träume in der Nacht.
Bei mir ist es mehr so, ich habe das Gefühl, so, wenn mich etwas belastet oder so, träume ich eher, als wenn ich einfach nichts habe.
Diese Wahrnehmung ist anders. Also man hört nicht mehr mit seinen Ohren, sieht man auch nicht mit seinen Augen.
Wahrscheinlich träume ich schon, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Also ich habe das Gefühl, es ist vor allem so zum Sachen verarbeiten. Also wenn man irgendetwas, eben wenn jemand einem etwas stresst oder man überlegt viel über etwas, dann verdaut man das auch so besser. Oder einfach allgemein Gedanken, die noch im Kopf sind, werden dann so dadurch auch wie überspielt, sage ich mal.
Manchmal habe ich das Gefühl, sie sind relevant. Also es hat manchmal mit dem zu tun, was ich im Moment gerade vorhabe. Aber manchmal ist es ein kompletter Wirrwarr.
Und gibt es etwas, was du gerne würdest wissen über Träume?
Wieso? Grundsätzlich, wieso und wie das funktioniert?
Ob die halt sehr wichtig sind oder halt wirklich einfach nur dummes Geträume in der Nacht?
Die Bedeutung von Träumen würde ich schon gerne wissen.
Ja, so ob jetzt, also bei gewissen Träumen kann man es ja auch kontrollieren, ob das jetzt einen Einfluss hat, wenn man es kontrolliert oder ob man es einfach spielen lässt. Also,
ja, die verschiedenen Sachen, die man träumt, was die für Bedeutungen haben. Wenn man jetzt so ein Büchlein hat, wo vielleicht alles drinstehen würde, wo so einem erklären würde, was man eben so geträumt hat, ja.
Also positiv natürlich, ob das einmal zutreffe.
Mir ist es auch so ein bisschen gegangen wie den Leuten auf der Strasse, die ich gefragt habe. Auch ich wollte wissen, wieso ich träume, aber auch, ob sie wirklich relevant sind. Und wie ich mit ihnen umgehen kann. Sei das jetzt ein Albtraum, aber auch mit den schönen Träumen. Das wollte ich herausfinden. Ich bin Angela Albrecht. Seit es die Menschheit gibt, beschäftigen wir uns mit Träumen. In unterschiedlichen Kulturen und Religionen werden sie auch unterschiedlich gedeutet. So hat man zum Beispiel im antiken Griechenland, Rom oder auch Ägypten Träume als Orakel angeschaut, wo die Zukunft voraussagen kann. Im Christentum, aber auch im Judentum und im Islam findet man viele Stellen, wo Gott bzw. Allah durch Träume zu den Menschen redet. Häufig sind die im Zusammenhang mit Visionen oder Berufungen aufgeschrieben worden. Aber auch bei den indigenen Völkern haben Träume einen spirituellen Aspekt. Der berühmte Traumfänger aus nordamerikanischen indigenen Völkern soll helfen, zum gute Träume einfangen und schlechte Träume abzuwehren. Also Träume tun alle Menschen. Übrigens auch dann, wenn wir uns nicht mehr daran erinnern können. Spannend ist aber auch, dass sich Träume unterscheiden können, je nachdem, wo wir herkommen. Der Fred Mast ist Professor für kognitive Psychologie und zeigt da ein Beispiel auf.
Ja, also zum Beispiel in Afrika oder so, wo sehr Gruppen sehr wichtig sind, und in Asien zum Beispiel ist auch mehr kollektivistisch, aber ich weiß jetzt mehr von einer Studie, die in Afrika durchgeführt worden ist. Und im Vergleich mit Europa, wo doch mehr also individualistische Kulturen sind. Mhm. Und dort hat man gesehen, dass die Traumberichte schon Unterschied sind. Also gerade wenn man von angsteinflößenden Faktoren redet, dann sind das doch in der Kultur, wie wir sind, sehr stark so auch bedrohlich, ausgrenzig, Scham und solche Sachen. Also wenn man nicht dazugehört und so, das scheint bedrohlich zu sein. Wohingegen das in den Kulturen, wo das sozusagen wo die Gemeinschaft sehr bewahrend ist und immer verfügbar ist, sind mehr Bedrohungen von außen oder Gefahren, die von außen kommen, wo bedrohlich sind. Naturgewalten zum Beispiel oder so.
Also das Träumen scheint auch mit dem zu tun haben, was wir den Tag durch erleben. Zum herauszufinden, wie sie entstehen, wollte ich zuerst mal wissen, was denn da in unserem Hirn passiert, wenn wir schlafen. Für das habe ich mit der Neurologin Barbara Schäuble geredet.
Unser Gehirn schwankt je nach Wachheits- und Entspannungszustand zwischen 4 Haupttypen von Wellen oder Aktivität, die Alpha, Theta, Delta und Beta-Wellen heißen. Jede Nacht durchlaufen wir diese Phasen mehrmals und unterschiedlich lange. Aber im Allgemeinen sind die Non-REM-Zyklen, also Schlafstadium 1 bis 3, zu Beginn der Nacht länger, während die REM-Zyklen in der zweiten Nachthälfte länger werden. Träume können in allen Phasen des Schlafes auftreten, aber die meisten Träume kommen in der REM-Phase.
REM-Phase. Das ist eine Zeitspanne von etwa 20 Minuten, die sich aber in der Nacht wiederholt. Und dort träumen wir offenbar am stärksten. Die Entdeckung der REM-Phase ist auch so ein bisschen der Anfang von der modernen Traumforschung.
Die ganze Traumforschung hat eigentlich angefangen, wo man in den 50er Jahren in Chicago in einem Schlaflabor. Und dort hat man zum Beispiel entdeckt, dass sich die Augen bewegen im Schlaf. Oder? Dass es so Augenbewegungen gibt im Schlaf, die hat man dann aufgezeichnet. Und dann hat man gesehen, auf dem Kopf hat man Elektroden platziert. Und dann hat man gesehen, wenn die Augenbewegungen auftauchen, dann ist das Hirn in einem anderen Zustand, fast wie wenn es wach wäre. Und dann hat man auch daraus den Schluss gezogen, dass das auch eine Schlafphase ist mit dem Rapid Eye Movement, mit den schnellen Augenbewegungen, dass die auch sehr stark mit dem Träumen im Zusammenhang steht. Ja. Und das ist auch so, also in dieser Phase werden tatsächlich sehr viel Traumbericht gemacht. Also wenn man die Leute aufweckt in dieser Phase, und so muss man eigentlich Traumforschung machen, man muss warten, bis der Zustand eintritt, kann man schauen auf die Elektroden und dann weckt man die Leute auf. In dem Moment, und dann berichtet sie ihren Traum. Und dann haben sie geträumt, Leute. Heute weiß man allerdings, dass man auch in anderen Phasen vom Schlaf träumen kann.
In dieser REM-Phase oder ausgeschrieben Rapid Eye Movement Phase passiert die ganze Traumwelt. Oder zumindest das meiste davon. Warum dass wir aber träumen, kann man nicht genau sagen. Wo sich aber auch die Forschung einig ist, Träume können mehrere Auslöser haben. Ein Beispiel sieht man in der Bibel. Dort wird immer wieder von Träumen berichtet und in diesen Träumen hat entweder Gott direkt zu den Menschen geredet oder er hat ihnen die Träume geschickt, um ihnen etwas zu sagen. Zum Beispiel ist Gott am Josef im Traum begegnet, wo Maria mit Jesus schwanger war. Und er hat ihm dann gesagt, dass das Baby, das sie erwartet, Gottes Sohn wird sein. Heute gibt es auch noch verschiedene psychologische Theorien dazu, warum wir träumen. Wichtig dabei, die einen Theorien schliessen die anderen nicht aus. Sprich, nicht jeder Traum basiert auf der gleichen Theorie. Neurologin Barbara Schäuble und der Psychologe Fred Mast stellen mir ein paar Theorien aus der Psychologie und der Neurologie vor.
Die meisten Experten, die sich mit Träumen beschäftigen, räumen ein, dass Träume Inhalte enthalten können, die auf Wacherfahrung zurückgehen, auch wenn der Inhalt verändert ist oder falsch dargestellt werden kann. Eine weitere wichtige Theorie, warum wir träumen, hat mit der Verarbeitung von Emotionen zu tun. Wir haben über die Jahre gelernt, dass einige Teile des Gehirns, die für das Träumen verantwortlich sind, mit den Gehirnarealen übereinstimmen, die visuelle Erinnerungen und Emotionen verarbeiten. Wir wissen, dass der Schlaf eine Rolle für die Stimmung spielt, da Menschen mit Schlafmangel tagsüber mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Wut und Angst reagieren. Eine Studie zum Beispiel, die Schlaf und Bildgebung beinhaltet, hat gezeigt, dass das limbische System, also der Teil des Gehirns, der für Angst und Emotionen zuständig ist, während des REM-Schlafes teilweise dafür verantwortlich ist, negative Emotionen wie Angst und Wut zu blockieren und die emotionale Reaktivität vom Gehirn wiederherzustellen. Träume könnten daher also mit dem emotionalen Zustand einer Person zusammenhängen, da Menschen, die weniger REM-Schlaf haben und weniger träumen, offenbar größere Schwierigkeiten haben, Emotionen und Wachzustand zu verarbeiten.
Im Traum haben wir einen Zustand, dass wir wahrnehmen, ohne dass wir Sinnesinformationen überkommen. Und das widerspricht auch dem gängigen Bild von der Wahrnehmung. Wir lernen ja alle in der Schule, dass man mit den Ohren hört, mit den Augen sieht. Und das ist ja im Traum sicher nicht so. Es kommt ja kein Eingang rein von den Sinnesorganen, sondern es wird alles im Gehirn produziert. Und doch können wir den Zustand von der Wahrnehmung auf die Art und Weise herstellen, also ohne jegliche Sinnesinformation. Das heißt, Wahrnehmung ist eigentlich ein Zustand, der vom Gehirn selber erzeugt wird. Und da gibt es noch weitere Theorien. Man kann natürlich sagen, wieso, was hat die Simulation für einen Zweck? Wieso tun wir irgendwie eine Wahrnehmungssituation simulieren? Was hat das für einen Zweck? Da gibt es eine Theorie, die sagt, ja gut, das ist dazu da, dass wir unsere Ängste zum Beispiel können simulieren, damit man sie im realen Leben besser aushaltet, bedrohliche Szenarien zum Beispiel. Oder andere haben gesagt, das hat viel mehr mit Emotionen zu tun.
Und dann gibt es auch noch eine bekannte Theorie vom Psychoanalytiker Sigmund Freud, die sagt, dass Träume eine Form von einer Wunscherfüllung sind. Dass sie in unseren Träumen also Sachen können Realität werden können, die wir uns wünschen. Es bleibt also auch noch der Forschungsrätsel, was all unsere Träume bedeuten. Aber offenbar haben viele von unseren Träumen irgendwie etwas auch mit unserem Wachzustand zu tun. Es scheint, als wären gewisse da, um etwas zu verarbeiten. Und es sieht auch so aus, als wären sie ein wichtiger Vorgang, der nicht nur da ist, um die Nacht spannender zu machen. Nach diesen Theorien, wo es auch darum geht, dass wir Träume brauchen, um zu verarbeiten, ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen. Kann es sein, dass unsere Traumphasen diesen Sachen Raum geben zum Verarbeiten, wo wir am Tag keinen Platz geben?
Ja, ein Stück weit schon. Also es hat doch einerseits Ähnlichkeiten mit dem Wachzustand auch, dass wir Wahrnehmungen haben, Emotionen haben, Erfahrungen haben, wie sie zum Teil doch ähnlich sind. Und was man oft sagt, ist, dass eben im Traum das Bewusstsein fast in einer reineren Form kommt. Das heisst, es gibt weniger Ablenkung, es gibt weniger Störungen. Die Störungen können von außen kommen, ist man natürlich abgeschirmt im Schlaf. Oder sie können auch von innen kommen, Gedanken, die noch kommen, oder Zweitgedanken, die man hat, oder dass man irgendwie sagt, jetzt muss ich noch einkaufen oder so. Solche eigentlich störende Impulse, die man hat, die sind im Traum eigentlich weniger da. Das heisst, man kann durchaus sagen, dass das Bewusstsein so ein bisschen ungestörter ist, reiner ist im Traum als im Wachzustand.
Das macht für mich eigentlich noch Sinn. Vielleicht habe ich im stressigen Alltag wirklich keine Zeit, um mal darauf zu hören, was mich beschäftigt oder was ich gerade brauche. Und wenn Gott wirklich in Träume zu Menschen redet, dann wäre das nach dieser Theorie auch ein guter Zeitpunkt, um sicher zu gehen, dass man ihn hört. Ein bisschen frustriert bin ich aber trotzdem. So ganz genau kann offenbar niemand sagen, warum das wir träumen. Darum wollte ich den Händen schon mal umkehren. Kann man dafür vielleicht sagen, was passieren würde, wenn wir gar nicht träumen würden? Also jetzt gerade auf den Bezug von der wichtigen Traumphase, der REM-Phase. Was wäre, wenn es die dann nicht gäbe?
Ja, zum Beispiel gibt es die Idee, dass das mit Parkinson zum Beispiel ein Indikator ist, dass man den Schlaf schon relativ frühe Informationen gibt über mögliche Auftreten von späteren neurologischen Erkrankungen. Also so erste Marker findet sich schon im Schlaf und eventuell sogar auch im Traum. Ja.
Also wenn man genug schläft und somit genug von dieser REM- oder Traumphase hat, dann könnte das eventuell Parkinson vorbeugen. Also nicht nur, dass uns die Zeit fehlen würde, wo unser Hirn könnte Emotionen oder Erlebnisse verarbeiten könnte, es könnte in dem Fall auch sein, dass es körperliche Auswirkungen gibt, wenn wir die REM-Phase nicht hätten.
Öffentlich hingerichtet werden kann jeder und jede, der zum Beispiel eine Bibel daheim hat. Christinnen und Christen in Nordkorea leben wegen dem immer in Angst. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, die weltweit rund 365 Millionen Christinnen und Christen betrifft. Am Sonntag der verfolgten Kirche ladet die Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit der Schweizerischen Evangelischen Allianz ein, um für die Christinnen und Christen zu beten, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Im Fokus stehen dieses Jahr neben Nordkorea auch die Länder Burkina Faso und der Iran. Beten für die Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Infos und Material gibt es auf verfolgung.ch.
Also schön und gut. Träumen soll gesund sein und das aus psychischer und auch physischer Sicht. Aber was ist denn mit den Albträumen? Kann das wirklich gesund sein? Um diese Frage etwas besser zu beantworten, hat mir zuerst mal die Neurologin Barbara Schäuble erklärt, was man unter einem Albtraum versteht.
Trotz der umgangssprachlichen Verwendung des Begriffs «Mein Arbeitsweg war ein Albtraum» können Albträume für rund 3-7% der Bevölkerung ein echtes Problem darstellen. Albträume treten typischerweise bei Kindern auf, vor allem im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Kinder sind potenziell mehr Bedrohungen ausgesetzt als Erwachsene und Albträume spiegeln vermutlich diese Verletzlichkeit wider. Albträume können aus einer Reihe von Gründen auftreten. Bekannt ist natürlich Stress, Angst, unregelmäßiger Schlaf, Medikamente, psychische Erkrankungen und die am meisten untersuchte Ursache ist die posttraumatische Belastungsstörung.
Also wenn der Albtraum von einem Trauma ausgelöst wird, dann ist es sehr wichtig, um sich professionelle Hilfe zu holen, damit sich der Albtraum nicht verstärkt. Wenn es nicht um einen posttraumatischen Albtraum geht, sei es aber auch wichtig, dass man ihn nicht einfach ignoriert, sondern vielleicht auch mal ein bisschen besser anschaut. Wieso? Das hat mir Psychotherapeutin und Traumforscherin Brigitte Holzinger erklärt.
Sonst können Albträume Träume sind, die aus irgendeinem Grund auftauchen und nicht zum Ende gekommen sind. So kann man Albträume verstehen. Und da ist es auch so, dass sich darauf einlassen und sich damit konfrontieren meistens dazu führt, dass der Albtraum verschwindet. Weil ja die Angst vor der Angst und die Angst vor dem Albtraum in der Hinsicht eben den Albtraum verstärkt, weil der möchte ja irgendwas bewirken. Und wenn man nicht hinschaut, wird es mehr.
Aber eben, man hat immer diese Albträume, man weiß irgendwie nicht, wovon es kommt. Im Zulassen haben Sie jetzt, wie gesagt, aber gibt es da wie konkrete Tipps?
Also es könnte zum Beispiel eine Reaktion darauf sein, dass man auf seinen Schlaf nicht gut genug achtet. Das heißt, die übliche Schlafhygiene als ersten Schritt einzuführen ist ganz wichtig. Regelmäßig schlafen, Sport betreiben und lang genug schlafen.
Es gibt noch weitere Methoden, die angewendet werden bei Albträumen. Das aber immer in Kombination mit einer Therapie. Und zwar geht es um Klarträume oder man nennt sie auch luzide Träume. Die Meinungen zu dieser Methode sind aber gespalten in der Neurologie und auch in der Psychologie. Genauso wie die Frage nach der Definition von luziden Träumen. Fred Mast gibt uns eine allgemein verbreitete Definition dazu.
Ja, also luzide Träume ist eben eine spezielle Form von Träumen, wo man auch noch eine gewisse Bewusstheit hat, dass man träumt, dass man weiß, dass man träumt. Ja. Und das ist ja so beim Traum sonst in der Nacht nicht der Fall. Dann ist der Traum ja sozusagen die unmittelbare Welt, in der man drinnen ist. Der Traum übernimmt alles, oder? Aber beim luziden Traum ist das ein bisschen anders. Man hat in beschränktem Ausmaß auch eine gewisse Kontrolle darüber, dass man träumt und man kann auch das Traumgeschehen beeinflussen in dem luziden Traum. Oder? Das macht den luziden Traum speziell insofern, dass er natürlich dass man dort auch ein Stück weit eben das Traumgeschehen manipulieren kann und für die Forschung natürlich sehr wichtig ist. Das nutzen aber auch andere. Das nutzt man eben so viel als Trainingsmechanismus. Spitzenathleten nutzen zum Beispiel die Klarträume, die luziden Träume und so, dass sie dort ein gewisses Verhalten auch trainieren.
Auf den ersten Blick klingt das eigentlich nur recht spannend und irgendwie auch ein bisschen mystisch. Es ist auch etwas, das in Psychotherapie schon häufig angewendet wurde, ist, um Menschen zu helfen, die unter Albträumen leiden. In so Therapien hat das dann aber nichts mit Spiritualität zu tun. Aber aufpassen. Auch wenn das Ganze sehr spannend tönt, hat das Klarträumen einen Haken. Man weiss nämlich noch nicht genau, was psychisch wirklich passiert. Und es besteht auch Gefahr von einem Realitätsverlust oder dass man wie in eine Art Sucht hineingeht. Eine Sucht, dass man immer positive Träume haben will. Psychotherapeutin und Traumforscherin Brigitte Holzinger sagt, dass so Methoden zum Albträumen loswerden nur in einer begleiteten Therapie empfohlen sind.
Ich sage ganz gern dazu, Träume kann man so verstehen wie Gefühle in bewegten Bildern dargestellt. Und wir sind da sozusagen tatsächlich in unserem Innersten unterwegs. Und da ist immer Respekt und Vorsicht geboten. Und man muss wissen, was man tut, warum man was tut und sich, wenn man es nicht weiß, kompetent, also von einem Psychotherapeuten oder Psychologen begleiten lassen. Mhm. Sonst haben Sie schon recht, das sehe ich auch so, kann das, was dann im luziden Traum auftritt oder man mit Gewalt herbeiführen versucht, entgleisen.
Spannende Gedanken. Also der respektvolle Umgang mit sich selber sollte man auch im Zusammenhang mit seinen Träumen haben. Es liegt ja so ein bisschen in der Natur des Menschen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer alles kontrollieren und nicht den Weg leiten, den wir wollen. Aber so funktioniert es im Leben halt häufig nicht. Und so funktioniert es auch nicht bei den Träumen. Aber nochmal zusammengefasst. Unser Lebensstil kann schon mal recht viel beeinflussen, ob wir Albträume haben oder nicht. Also, wenn wir schlimm träumen, sollte das oberste Ziel nicht sein, den Traum möglichst schnell loszuwerden, sondern dass man ihn ernst nimmt und sich überlegt, wo er herkommen könnte. Das kann von Stresssituationen bis hin zu traumatischen Erlebnissen sein. Und dort wird der Körper in jeder Situation irgendwie einfach versuchen, Sachen zu verarbeiten, wo im Wachzustand vielleicht in unser Unterbewusstsein gerutscht ist. Und in Situationen, wo dann aber wirklich ein Trauma vorliegt, dort ist es ganz wichtig, dass man sich professionelle Hilfe holt. Würden wir nicht träumen, würde uns einiges fehlen. Was man gegen Albträume machen kann, da habe ich jetzt ja schon ein paar Antworten bekommen. Aber was mache ich denn eigentlich mit den schönen Träumen? Sind die auch relevant für mein Leben? Oder sind sie einfach da, um meine Nacht spannender zu machen?
Ich komme mehr und mehr wieder dorthin zurück, zu behaupten, dass es eigentlich unfassbar ist, dass wir unsere Träume nicht beachten.
Ja.
Denn Träumen ist so ein wertvoller, wunderbarer Vorgang und so eine unglaubliche Ressource für alle erdenklichen Lebensbereiche, dass es fast an Selbstschädigung grenzt, wenn wir das nicht tun. Wobei man natürlich sagen muss, manche erinnern ihre Träume kaum und dann gibt es natürlich andere Wege. Aber prinzipiell ist das Träumen so reichhaltig und so vielfältig, dass es wirklich schade ist, wenn wir uns nicht damit befassen. Und für Inspiration, für Kreativität, für seelische Gesundheit, aber womöglich eben auch für körperliche Gesundheit und inneres Wachstum jedenfalls, ist der Traum eine wunderbare Methode, ein wunderbarer Zugang. Entschuldigung, Methode ist es ja nicht, sondern es ist ja etwas, was jeder von sich aus mit sich allnächtlich vollzieht. Daher sage ich, ist mein zweiter Stehsatz so, man könnte das Träumen tatsächlich verstehen wie eine kleine Psychotherapie, die wir in uns tragen und mit der wir mit dem Leben und dem Außen, das wir tagsüber wahrnehmen, erleben, besser zurechtkommen.
Damit man die Träume nicht vergisst, hilft es, dass man sie möglichst schnell aufschreibt, wenn man am Morgen verwacht.
Also ich glaube, es war der Kollege Schredl, der schon vor mehr als 10 Jahren gezeigt hat, dass ein Traumtagebuch zu führen eigentlich seelische Gesundheit fördert. Man kann sich das so erklären, dass man sozusagen sich selbst bestätigt, dass man es sich selbst wert ist, da nochmal sich zu erinnern, Zeit aufzuwenden, denn das ist schon so, man braucht Zeit ein bisschen, um die Träume sozusagen auftauchen zu lassen und eben zu notieren und sie als eine Inspiration zu verstehen und insofern zu würdigen. Es verursacht dann mit der Zeit bei den meisten so, dass man ein bisschen selbstsicherer wird, innerlich unabhängiger wird, wenn der oder die ein offenes Ohr dafür hat und nicht gleich ruminterpretiert und sagt, ja, das ist die Beziehung zu deiner Mutter und du bist krank und ich weiß nicht was. Also wie gesagt, auch das könnte missbraucht werden, sondern es geht immer um eine gewisse Offenheit und zu verstehen, dass man das wirken lässt und nicht zerstört, indem es irgendwer womöglich für einen interpretiert und dann eigentlich einen Übergriff vornimmt.
Auch das macht für mich Sinn. Ich glaube zwar persönlich daran, dass Träume eine Bedeutung haben können oder sogar von Gott sein könnten. Aber man muss trotzdem aufpassen, wie oder ob man einen Traum deutet. Das Risiko des Übergriffs ist auf jeden Fall da. Wegen dem ist es sehr wichtig, dass man gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selber sehr sensibel und auch respektvoll bleibt. Ich glaube, man darf einfach auch Freude an Träumen haben. Es ist wie ein Geschenk, das wir in der Nacht bekommen. Das hat mir der Fred Masch noch geantwortet auf meine Frage, wie wir dann konkret noch mit Träumen umgehen können. Es ist und bleibt ein Geheimnis, was sich genau hinter diesen Träumen verbirgt.
Natürlich kann man sich weiter damit beschäftigen, vielleicht mal aufschreiben, wenn es eine Systematik gibt, oder dass man vielleicht mal schaut, was gibt es da irgendein Muster über die Zeit hinweg, das kann durchaus interessant sein. Und natürlich auch ein bisschen weiterverfolgen, was es so gibt in der Traumforschung in Zukunft, oder vielleicht gibt es ja da noch neue Entdeckungen, dass man eben auch vielleicht eben in Bezug auf Gesundheit Informationen rausziehen kann oder dass man und es ist einfach, glaube ich, etwas, wo speziell ist, wo wir haben, oder? Und wo es auszeichnet, und es ist so eine grosse, letzte Bastion, wo man in der Forschung, wo man wirklich sehr wenig darüber weiß, wo einfach noch sehr viel offen ist. Und insofern hat es mir Gott natürlich auch im Traum eine gewisse Faszination aus, oder? Weil man einfach sehr wenig weiß, warum das überhaupt ist. Das ist noch offen, oder? Und dass es so offen ist, hat ja auch noch sein Schöne eigentlich im Traum. Er bleibt so faszinierend.
Auch nach dieser Aussage ist mir wieder in den Sinn gekommen, was Brigitte Holzinger gesagt hat. Es ist in der Natur des Menschen, dass wir immer alles kontrollieren wollen. Aber dabei darf man es doch auch einfach mal so hinnehmen, ohne dass man immer genau weiss, um was es eigentlich geht. Ist ein Traum ein Wunsch, den ich gerne hätte, dass er sich erfüllt? Ist es eine Reaktion auf meinen Stress im Alltag? Oder will mir Gott etwas sagen im Traum? Manchmal ist es klarer für mich. Und manchmal würde ich es vielleicht nie wissen. Aber was ich definitiv gelernt habe, ist, dass es sich lohnt, wenn man sich mit seinen Träumen auseinandersetzt. Und dass man sich auch selber sogar besser kennenlernen kann. Man kann sogar Kreativität daraus schöpfen, wenn man sich die Zeit auch mal nimmt, um seine Träume bewusst wahrzunehmen. Und wie es Brigitte Holzinger am Anfang gesagt hat, vielleicht grenzt es wirklich fast an Selbstschädigung, wenn man seine Träume nicht beachtet. Und das wäre ja schade.
Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmedien.ch/podcast.